Ungeschnitten echt, der Podcast.
Und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich darf bei mir begrüßen die liebe Amy, und zwar ist sie Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Hallihallo.
Moin.
Ja, ich habe schon gesagt, wer du bist, aber wer bist du denn, was machst du und warum bist du hier?
Ja, so ganz grundsätzlich bin ich erstmal Schülerin. Ich mache gerade mein Abitur in Sachsen und besuche da die 13. Klasse. Und bin seitdem ich, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, seitdem ich 12 bin in der SchülerInnenvertretung unterwegs. Ich bin inzwischen 19, ist ein bisschen her. seit ich 11 oder 12 bin und mache ja bundesweit SchülerInnenvertretung. Ich bin die Vertreterin von ungefähr 8 Millionen SchülerInnen, so Pi mal Daumen. Vertrete 15 unterschiedliche Bundesländer und die Interessen von denen in allen Bereichen, die Schul- und Bildungspolitik angehen. Bin also momentan, wenn man ganz ehrlich ist, weniger auf der Schulbank und mehr im Zug.
Was man nicht so nebenbei mit 19 macht, ne? wie ihr schon mitbekommen habt, sind wir außerhalb der Upload-Folge. Wir sind jetzt 3 Wochen hintereinander und heute mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge. Und zwar mit einer Folge mit dir zum Thema Mobbing an Schulen. Zur Gegen-Mobbing-Woche wollte ich mit einem Thema starten, mit Menschen, die auch unsere Interessen vertreten in der Politik. Und ich fange einfach direkt an mit der Frage, wie nimmst du die aktuelle Situation an Schulen in Deutschland wahr in Bezug auf dem Thema Mobbing?
Also ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem wieder, was wir gerade mit unserer Kampagne Uns geht's gut machen, weil Mobbing ja ein ganz großer Stressfaktor ist für viele SchülerInnen und es sagen eh schon viele, dass sie psychisch belastet sind. So ungefähr ein Fünftel aller SchülerInnen sagt das aus. Und wir wissen aber, dass Mobbing da auf alle Fälle ein großes Problem ist, das damit reinspielt. Insbesondere bei SchülerInnen, die ja vor allem offen queer sind oder auch mit einem Migrationshintergrund in der Schule sind, dass das nochmal ein Ticken schlimmer, was aber nicht heißt, dass andere SchülerInnen nicht auch betroffen sein können. Also wir sehen, dass es ja unterschiedliche Gruppen betrifft, unterschiedlich stark, aber es ist auf alle Fälle ein großes Problem, das wir gerade in Schule haben und was auch nicht wirklich irgendwie eine regionale oder eine Altersgrenze kennt.
Hast du denn das Gefühl, dass sich irgendwas in den letzten Jahren gebessert hat oder erleben wir irgendwie ja eine Verschlimmerung der Problematik?
Ich glaube, was sich verändert hat zu den vergangenen Jahren, sind die Arten und Weisen, wie das passiert. Also wenn ich so mit meinen Eltern darüber spreche, dann war das früher wirklich das Ding von, man wird halt genommen und es gibt irgendeine Schlägerei und dann ist vorbei. Und ich glaube, inzwischen findet auch ganz, ganz viel einfach im digitalen Raum statt, was viel schlechter nachvollziehbar ist, weil da kommt halt nicht einfach eine Lehrkraft um die Ecke und sie ja kann dann halt eingreifen, sondern das passiert nach der Schule, das passiert außerhalb vom Unterricht, das passiert außerhalb von dem Raum, wo irgendwer eingreifen kann. Und das ist, glaube ich, das, was es viel schwieriger macht, nachzuvollziehen. Als es früher war, ob es jetzt per se schlimmer wird oder nicht, kann ich, glaube ich, schwierig beurteilen.
Ich überlege auch jedes Mal, ob es schlimmer wurde. Ich glaube, man hat einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Es gibt andere Medien, wo wir jetzt mobben können, Social Media. Wenn wir jetzt mal irgendwie an 20, 30 Jahren zurückerinnern. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es so krass war auf Social Media. Wir fangen an bei TikTok, hören auf bei Instagram, teilweise ja auch über WhatsApp-Gruppen. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Jetzt haben wir, beziehungsweise ich, habe eine ganz große Forderung an unsere wunderbare Politik, und zwar ein bundeseinheitliches Schutzkonzept zur Mobbingprävention. Ich habe diese Kampagne veröffentlicht mit meinen wunderbaren KooperationspartnerInnen und kurze Zeit später habe ich in den Nachrichten eine wunderschöne Nachricht von eurer Seite ausgelesen. Und zwar hat die Bundesschülerkonferenz eine Forderung. Möchtest du ein bisschen was über eure Forderung erzählen?
Ja, ich fange vielleicht erstmal dabei an, warum wir uns irgendwie mit dem Thema mentale Gesundheit befassen generell. Also wir sind, wie gesagt, die bundesweite SchülerInnenvertretung. Wir sind auch die einzige bundesweite SchülerInnenvertretung, die irgendwie so demokratisch legitimiert ist. Also wir werden von den Schulen über verschiedene Ebenen hochgewählt. Und das heißt, wir besprechen seit über 20 Jahren die Themen, die auch im Klassenzimmer besprochen werden. Und das Thema mentale Gesundheit ist schon ganz, ganz lange ein sehr, sehr großes, was immer wieder angesprochen wird. Und 2024 hat aber die Robert-Bosch-Stiftung eine Studie rausgegeben, die heißt Schulbarometer, und die befasst sich jedes Jahr mit einem unterschiedlichen Thema. Und 2024 hat sie sich das erste Mal mit dem Thema mentale Gesundheit von SchülerInnen beschäftigt. wir hatten zu dem Zeitpunkt schon viele Studien, wo es um Lehrkräfte ging, wo es um anderes professionelles Personal an Schule ging. Aber es waren die ersten Zahlen, die zu SchülerInnen erhoben wurden in dieser Bandbreite. Also wurden fast 2000 SchülerInnen befragt. Und genau daher stammt zum Beispiel auch diese Zahl, ein Fünftel aller SchülerInnen fühlt sich mental oder psychisch belastet. Mhm. Und wir haben diese Studie bekommen, wir hatten die auch ein bisschen vor Veröffentlichung, haben diese Zahlen gesehen, wussten schon, das ist ein großes Thema, aber wussten nicht, wie gravierend diese Zahlen sind. Und haben daraufhin beschlossen, okay, das können wir nicht so stehen lassen, da müssen wir was machen. Und haben uns in der Debatte darum die Frage gestellt, geht's uns gut? Und nach dieser Debatte haben wir dann auch unsere Kampagne benannt. Die heißt nämlich Uns geht's gut mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen, das offensichtlich rhetorisch ist, weil wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, wenn man sich die Debatten anguckt, geht's uns nicht gut. Und daraus resultierte dann unsere eigene Kampagne, die ja so ein bisschen in ähnliche Richtung geht, wo wir insgesamt ein Call to Action mit über 60 Initiativen und Organisationen geschrieben haben und da unsere Forderungen formuliert haben. Und unter anderem fordern wir da auch bundesweit einheitliche Schutzkonzepte und die Verpflichtung für Schulen, sich mit genau diesem Thema auseinanderzusetzen, neben natürlich mehr Personal und bestimmte Einbindungen in Unterrichtsfächer und so weiter und so fort. Aber genau da kommen wir an der Stelle nämlich zusammen, dass wir in unserem Forderungskatalog genau dieses Thema haben und sagen, Schutzkonzepte, das ist was, das müssen wir an Schulen viel stärker etablieren. Das ist nichts, was nur für Grundschulen gilt. Das müssen wir in jede Schulform, in jede Schulart und in jedes Alter bringen.
Jetzt geht es ja darum, ne, beim Thema bundeseinheitliches Schutzkonzept, aber auch beim Thema mentale Gesundheit, haben wir ja ganz oft diese Thematik. Wie ernst genommen fühlen sich Schülerinnen in unserer heutigen Zeit von Schulen, Lehrkräften, aber auch von Schulleitungen? Wie siehst du das? Wird man ernst genommen?
Also ich glaube, man macht da natürlich immer sehr individuelle Erfahrungen. Es gibt Schulen, die da sehr gut drin sind, mit Schülern gemeinsam Projekte zu machen. Aber die sind ja meistens die Ausnahme. Also in der Regel ist es wirklich man hat eine Idee, man geht irgendwo hin und es geht durchs eine Ohr rein und man sieht schon, okay, es fliegt gleich durchs andere Ohr wieder raus, sobald ich hier den Raum verlasse. Mhm. Ich glaube, das ist ja ein großes Problem, was wir gerade an Schule haben, dass die Probleme und Ideen von SchülerInnen, von Kindern und Jugendlichen am Ende des Tages nicht wirklich ernst genommen werden und man ihnen nicht das Vertrauen entgegenbringt, eigene Themen, eigene Veranstaltungen zu setzen, was dann natürlich wiederum für die Selbstwirksamkeit sehr, sehr schlecht ist und was natürlich auch für die mentale Gesundheit nicht zielführend ist.
Hast du manchmal das Gefühl, dass es so eine Art von lächerlich machen ist? Also dieses, ach, es ist doch gar nicht so schlimm, wie du sagst, weil früher hatten wir doch genau die gleichen Probleme. Wir hatten genauso viel Schulstress, aber auch in der Schule mal Reibereien. Hast du das Gefühl, es wird häufig einfach so, ja, schöner geredet, als es eigentlich ist für junge Menschen?
Ich glaube nicht, dass es schöner geredet wird, sondern ich glaube, dass man, also was heißt schöner reden? Ich glaube, das ist so die Formulierung, die ein bisschen schwierig ist, weil nur weil es früher auch so war, war es ja früher nicht schön. Mhm. Also ich glaube, niemand hat sich darüber gefreut, zusammengeschlagen zu werden oder von irgendwem beleidigt zu werden oder in eine Ecke kategorisiert zu werden aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund von Sprache. Ich glaube, das sind Sachen, die früher genauso verletzt haben wie heute. Das Einzige, was sich, glaube ich, daran ja verändert, ist, dass inzwischen mehr Awareness dafür da ist, dass das nicht zielführend und nicht förderlich ist, dass man es offener anspricht und dass es trotzdem halt, also ich glaube, es wirkt so, wie als wäre es krasser, obwohl es, glaube ich, auf einem sehr ähnlichen Stand ist, nur dass es ja offener kommuniziert wird. Mhm. Und ich würde trotzdem auch sagen, dass sich Jugendliche und Kinder und alle, die zur Schule gehen, mit mehr Faktoren auseinandersetzen müssen als damals. Also wenn ich jetzt mal die Schulzeit vor so 40, 50 Jahren zurückdenke, wo hat man denn seine Informationen herbekommen? Man hat morgens vielleicht die Zeitung gelesen, man hat abends die Tagesschau geguckt. Mhm. Und dann hat es einfach aufgehört. Und heute, zu jedem Zeitpunkt, an jeder Ecke, an jedem Ende, habe ich dauerhafte Informationszugriff und Informationsflut in meiner Hosentasche. Und das heißt gar nicht, dass wir Handys irgendwie verteufeln müssen. Darum geht's gar nicht. Es ist einfach nur ein Faktor, der halt mit reinspielt, wo man halt sagen muss, okay, es ist eine ständige Erreichbarkeit gegeben, es ist eine ständige Informationsflut gegeben und alle Kinder und Jugendlichen, die gerade zur Schule gehen, haben irgendwie auch vor, naja, 6 Jahren eine Pandemie mitgemacht, was natürlich auch entsprechende Auswirkungen hatte. Und ich glaube, das sind Faktoren, die sind auf alle Fälle ausschlaggebend zu sagen, die Zeit damals und heute kann man gar nicht so wirklich vergleichen oder man sollte das nicht gleichstellen oder runterreden, weil es einfach andere Anforderungen sind, die Kinder und Jugendliche heute erfüllen müssen.
Jetzt habt ihr ja vor einer geraumen Zeit diese Forderung gestellt, mehr zum Thema mentale Gesundheit zu machen und auch gleichzeitig ein Schutzkonzept. Was ist denn die Rückmeldung von Schülerinnen an euch, an dich? Was kriegst du zu hören? Was kriegt ihr für Geschichten leider erzählt?
Also ich kann es gerade ganz gut festmachen, weil wir nehmen die Folge gerade am 30. Januar auf und am vergangenen Wochenende war ich mit 200 SchülerInnen aus Gesamtdeutschland in Berlin unterwegs und wir haben einen Bildungskongress zum Thema mentale Gesundheit gemacht, auch unter dem gleichen Titel Uns geht's gut, und haben mit denen über ihre Themen gesprochen, über ihre Erfahrungen gesprochen, über Probleme und auch Lösungsansätze. Und genau da sind wir darauf gekommen, okay, das, was wir fordern, das ist auf alle Fälle Thema. Also es ging darum, die Schulsozialarbeit fehlt. Es ging darum, ich kann meinen Lehrkräften nicht vertrauen. Es ging darum, der Leistungsdruck ist sehr, sehr hoch. Der Selbstdruck ist sehr, sehr hoch. Das sind alles Themen, die wir auch irgendwie in unserem Call to Action schon mit abgegrast haben, wo wir gesagt haben, okay, das Problem sehen wir. Und wir haben es jetzt nochmal bestätigt bekommen von 200 SchülerInnen, die ihr Wochenende und ihre Freizeit geopfert haben für diesen Kongress und gesagt haben, das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir wirklich sehen, das, was wir fordern, das ist aktuell das Problem und das ist, was wir brauchen. Und das geht natürlich damit einher, dass wir mehr Personal brauchen. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeit, wir brauchen mehr schulpsychologische Dienste. Die müssen sensibilisiert sein, die müssen fort- und weitergebildet sein. Wir brauchen mehr Medienkompetenz grundsätzlich. Mentale Gesundheit muss ein Thema sein, das alle ansprechen können, worüber gesprochen wird. Und das kostet natürlich alles Geld. Das kostet Zeit, das kostet vor allem Geld. Und auch das ist ein Outcome, den wir mit den SchülerInnen am Wochenende besprochen haben. Man hat das Gefühl, dass die Politik, auch wenn sie sagt, ja, das ist ein wichtiges Thema, jetzt nicht die Welt bewegt. und das ist auf alle Fälle, also ja, man kennt die Zahlen, man weiß, wie es um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht und damit von auch zukünftigen ArbeitnehmerInnen, wenn man es mal so betrachten möchte. Und ja, in dem einen oder anderen Unternehmen werden wahrscheinlich Massenproteste losgetreten werden, wenn die mentale Gesundheit von ArbeitnehmerInnen so dastehen würde. Aber da es Kinder und Jugendliche sind, nimmt man das halt so hin. Und da merkt man schon, okay, es ist auch eine gewisse Frustration bei allen, die sich um dieses Thema ja sorgen. Die ist auf alle Fälle da. Und mit dem Bundesministerium ist halt immer spannend. Das ist ja unsere Ansprechstation, wo wir halt sagen, okay, da können wir das Thema mal wieder setzen. Und es kommt da auch sehr, sehr langsam an. Und es geht irgendwie langsam in die Richtung von, okay, wir schreiben mal eine Strategie, wie man mit dem Thema umgeht und so. Und da muss man ja auch sagen, ein Glück, dass sie beginnen. Aber dass wir erst eine Kampagne machen müssen, damit die das halbwegs auf dem Schirm haben, mit so vielen Leuten, die das unterstützen, das ist ja eigentlich der falsche Weg. Also eigentlich hätten die ja viel, viel ja präventiver arbeiten müssen, dass sie halt gerade nicht intervenieren, sondern dass sie präventiv hätten handeln müssen. Und ich glaube, das ist, was uns auch so ein bisschen frustriert und zeitgleich freut, weil wir sehen, okay, wir kommen irgendwie an. Aber es ist noch ein langer, langer Weg, der da vor uns liegt.
Jetzt gab es ja letztes Jahr zumindest, ich will es nicht Fortschritt nennen, aber zumindest mal eine Besserung. Ich würde es auch nicht mal Besserung nennen, weil es war einfach irgendwie ein Wassertropf auf dem heißen Stein. Und zwar, dass jede Schule und jede Institution ein Schutzkonzept haben muss. So, jetzt darf das jede Schule und jede Institution für sich selbst machen. Das bedeutet, die Menschen, die nicht gut genug geschult wurden in diesem Thema, sollen jetzt ein Schutzkonzept erstellen. Also ich glaube, die Folgen daraus können wir uns alle gerade mal ausmalen. Wenn Menschen, die davon, ich würde nicht sagen, keine Ahnung haben, das ist nicht so, aber Menschen, die nicht super genau darauf geschult wurden, ein Schutzkonzept erstellen sollen, das kann nur nicht gut laufen. Und jetzt mal ganz konkret, du sagst, okay, ne, Ministerium ist immer sehr, sehr spannend. Wie ernst nimmt denn die Politik eure Forderung aus eurer Sicht?
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Forderung drauf an. Also ich sage immer unseren Delegierten, wenn wir das Minimum fordern, dann bekommen wir nichts. Deswegen die Utopie fordern, um das Minimum zu bekommen. Und ich finde, wir sind mit dem Call to Action und der Kampagne sind wir überhaupt nicht an der Utopie, sondern wir sind eher am Minimum als da dran. Also es geht uns ja gerade wirklich darum, ganz grundlegende Bausteine setzen zu können, damit halt irgendwie jeder so das Haus des Lebens für sich bauen kann, ohne schon allein an dem Grundstamm zu verzweifeln. Und ich glaube, das ist was, also die Politik nimmt es, glaube ich, in dem Sinne ernst, dass sie die Bundesschülerkonferenz, um jetzt mal auf uns als Gremium einzugehen, ich glaube, wir sind ein Gremium, das inzwischen schon anerkannter ist. Das steigert sich, da gibt es auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Wenn man jetzt aber ganz grundsätzlich über Kinder und Jugendliche nachdenkt, naja, wenn sich da halt irgendein Minister hinstellt und gut, ich komme jetzt gerade aus Sachsen und mit Konrad Clemens habe ich in meiner Zeit in Sachsen sehr gut zusammengearbeitet, aber wenn dessen Kinder- und Jugendbeteiligung halt unter anderem groß einsieht, in 100 Schulen zu fahren in 100 Tagen, dann ist halt die Frage, okay, ist das jetzt wirklich repräsentativ und ist das jetzt Jugendbeteiligung, dass man sich da in der Klasse setzt und erzählt, hallo, ich mache Politik für euch, oder ist nicht Kinder- und Jugendbeteiligung eher, dass wir feste Gremien haben, wo feste Ansprechpersonen sind, die zu ganz vielen Themas sein können. Wir sind jetzt gerade für die Bildungs- und Schulpolitik zuständig, die den Großteil des Alltags ausmacht, das muss man so sehen. Aber alles, was danach und davor passiert, liegt eigentlich gar nicht in unserer Zuständigkeit. Und genau da müssten wir ja eigentlich ansetzen, um da ja Ansprechstellen zu finden und zu etablieren, weil es momentan einfach durch diese Nicht-Institutionalisierung dazu führt, dass Kinder und Jugendliche öfter übergangen als gehört werden. Auch wenn natürlich überall mal gesagt wird, achtet auf Kinder und Jugendliche und das ja auch in Schutzkonzepten oft veranlagt wird. Und das, was die Politik macht, das zeigt sich ja am Ende des Tages auch in den Schulen wieder. Schulleitungen entscheiden, Lehrkräfte entscheiden. Und die größte Gruppe, die an Schule beteiligt ist, die SchülerInnen, boah, die sitzen halt oft daneben und müssen sich das ja so ein bisschen mittragen und das über sich ergehen lassen und haben nicht die Möglichkeit, den Hebel irgendwie umzulenken.
Ich habe es ja eben gesagt, jedes Bundesland bzw. jede Schule darf machen eigentlich, was sie will. Was fehlt denn aktuell, wenn jedes Bundesland eigene Regelungen dazu aufstellt?
Ich glaube, das große Problem, was damit einhergeht, ist, dass wir ja an Schulen schon einen großen Personalmangel haben. Also Lehrkräfte sind überlastet, Unterricht fällt aus. Das weiß man ja. Es gibt ja Schulen mit sehr, sehr hohen zweistelligen Prozenten des geplanten Unterrichtsausfalls. Verrückt, verrückt, wenn man sich denkt, naja, eigentlich sollten doch 100% abgedeckt sein. Wie sollte denn geplant Unterricht ausfallen? Und das sind dann halt nicht 2 oder 5%, sondern da redet man dann zwischen 20% und 40% geplantem Ausfall. Und wenn das die Probleme sind, mit denen sich Lehrkräfte und Schulleitungen jeden Tag auseinandersetzen können, ist natürlich die Frage, okay, alle haben schon 12 Stunden Überstunden gemacht diese Woche. Wer macht jetzt noch die 2 Extrastunden, um weiter am Schutzkonzept zu schreiben? Und ich glaube, das ist das Problem, was viel, viel größer ist, als dass jede Schule sich damit individuell auseinandersetzt. Ich glaube, das ist am Ende des Tages gar nicht immer blöd, weil die kennen ihre Schulgebäude am besten, die wissen, Risikobereiche sind etc. Also diese kleinen Anpassungen sind ja auch wichtig. Aber dass es keinen Grundstamm gibt, der ihnen an die Hand gegangen wird oder an die Hand gegeben wird, das führt natürlich dazu, dass viel mehr Ressourcen und Kapazitäten da reinfließen müssen, die es aber einfach nicht gibt, die wir einfach nicht haben und die niemand abdecken kann, ohne ja am Ende des Tages vielleicht mental auszubrennen durch diese ganze Mehrarbeit, die damit entsteht.
Ich hoffe in der Tat, dass das sich ein bisschen ändern wird in geraumer Zukunft. Mal schauen, ob wir beides mitbekommen werden, dass solch ein Schutzkonzept auf den Weg gebracht wird. Bei mir wissen es viele, wieso ich mich stark engagiere gegen diese Thematik, beziehungsweise für die Thematik ein Schutzkonzept aufzustellen. Ich habe selbst lange Zeit in meiner Schulzeit Mobbing erfahren, aus verschiedensten Gründen, sei es, weil ich zu dick war, sei es, weil ich schwul war, sucht's euch eigentlich aus. Man hatte immer irgendwie einen Grund. Und irgendwann habe ich mir das nicht mehr gefallen gelassen und habe jetzt durch meinen neuen Beruf halt super viele junge Menschen treffen dürfen, die genau irgendwie das erfahren. Ich habe ja eben schon mit dir kurz gesprochen von 1500 Schülerinnen, die vor mir saßen, haben mir mindestens 20% gesagt, sie erfahren Mobbing, haben sich schon mal versucht, das Leben zu nehmen oder sind in Therapie. Das ist eigentlich eine immense Zahl, wenn man das nur bei 1500 Schülerinnen hat. Man darf das mal irgendwie auf alle Schülerinnen in ganz Deutschland hochrechnen. Und ja, man fühlt sich so ein bisschen von der Politik alleine gelassen. Man, wie du schon gesagt hast, ja, die sagen halt immer, okay, ist ein wichtiges Thema, aber dieses Aber, das ist das ganz, ganz schlimme Wort eigentlich in diesem ganzen Kontext. Es passiert ja trotzdem nichts. Welche Rolle spielt für dich in dem Moment das Bundesministerium, beziehungsweise auch in dem Fall unsere Bundesministerin? Gibt es da mittlerweile Gespräche? Und wenn ja, kannst du uns da erzählen, wie so ein Gespräch auch mal verlaufen kann zwischen unserer Bundesministerin?
Naja, also ich glaube ganz grundsätzlich, also unsere aktuelle Bundesbildungsministerin, die auch noch für andere Sachen zuständig ist, aber auch für Bildung, das ist Karin Prien. Sie war vorher Kultusministerin oder Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, also kennt auch die Landesebene. Und sie hat das Thema auf alle Fälle auf dem Schirm. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, was jetzt gerade passiert im Bundesministerium, ist, dass eine Strategie entwickelt wird, wie wir das Thema mentale Gesundheit insgesamt in Schule irgendwie einbringen können, wo es ja dann auch um entsprechend Schutzkonzepte, Mobbing, Cybermobbing, was da halt alles hinten mit dranhängt, gehen soll. Das Problem, was wir haben, wenn wir auf Bundesebene sind, und das ist auch das Problem, wo wir immer wieder drauf stoßen, ist, dass Bildung Ländersache ist. Wir können ja nicht von oben herab einfach sagen, so und so und so muss es jetzt laufen und das überall, sondern das Bundesministerium kann vor allem Gelder zur Verfügung stellen, die dann aber die Länder selbst verwalten, teilweise anteilig noch was zahlen müssen. Und das Gremium, was aber mit den Ländern gemeinsam ausarbeitet, wie wir unsere Bildung deutschlandweit gestalten wollen, das ist die Bildungsministerkonferenz. Das ist ein Teil der Kultusministerkonferenz, da gibt es auch Wissenschaft und Forschung und so, das zählt auch noch mit dazu. Und die Bildungsministerkonferenz heißt kurz BMK, ist immer ein bisschen kürzer, deswegen nutze ich das gerne. Und in der BMK hat jetzt gerade die neue Präsidentschaft übernommen. Also da, die haben sozusagen einen Vorsitz und der rotiert jährlich und jetzt gerade ist das Bayern. Und die neue BMK-Präsidentin Anna Stolz hat sich dazu entschlossen, Gesundheit insgesamt zu einem ihrer Hauptthemen zu machen. Das bedeutet, wir haben gerade diesen Zusammenschluss aller 16 Bundesländer, wo eine Vorsitzende ist, die sagt, das ist das Thema. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg, wo wir auf alle Fälle auch gute Anknüpfungspunkte haben. Daher die gute Frau Stolz aber erst seit 1,5 Wochen im Amt ist, haben wir uns tatsächlich noch nicht zu zweit getroffen. Steht aber aus. Und ganz grundsätzlich muss man aber sagen, verlaufen solche Termine immer recht ähnlich. Also sowohl mit Anna Stolz als auch mit Karin Prien, als auch wenn man das auf Landesebene macht. Man nimmt seine Themen mit, man nimmt seine Forderungen mit und dann sitzt man da zwischen 45 und 90 Minuten ungefähr, spricht mit den Menschen darüber und die sagen einem oft, ja, ist total wichtig oder das und das machen wir dazu schon. Dann fühlt man sich kurz aufgehoben, dann denkt man sich so, das ist gar nicht das, was ich wollte. Und dann geht man da raus und dann hat man, entweder hat man Glück und es kommt tatsächlich dazu, dass man irgendeinen gemeinsamen Nenner findet und daraus dann weitere Zusammenarbeit erfolgt. Oder man geht da draus und ist so ein bisschen frustriert, wenn man sich denkt, krass, wir haben diese wichtigen Themen, wir haben diese großen Themen und irgendwie, ja, stoßen wir da auf zu Ohren und die machen eh nur, was sie wollen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist kein Grund, irgendwie zu resignieren, sondern das ist der Grund, sich den nächsten Gesprächstermin zu holen, das Thema wiederzusetzen. Weil je öfter man mit einem Thema an die Tür klopft, desto eher wird es dann auch tatsächlich aufgenommen.
Heißt, wir drücken einfach weiterhin ganz fest die Daumen, dass das BMK ja, Fortschritte macht in dieser Thematik und aber auch alle anderen Länder drumherum. Also ich finde es schon interessant, dass man überhaupt anregen muss, hey, liebe Bundesländer, könntet ihr euch mal dazu Gedanken machen? Das ist halt auch schon so eine Thematik für sich. Man könnte meinen, die kommen von sich selbst auf den Gedanken, aber das wäre an dieser Stelle vielleicht doch zu viel verlangt. Ich habe ja eben gesagt, warum ich mich in dieser Thematik sehr stark engagiere. Warum, du bist 19, du schreibst Abi. Also ich denke an meine Freundinnen zurück, die Abi geschrieben haben, die eigentlich verzweifelt sind kurz vor ihrem Abi. Jetzt bist du eine Person, die denkt sich, ja, ich mache jetzt auch noch mal eine Verantwortung für 8 Millionen Schülerinnen. Yippie. Warum?
Ja, ich weiß nicht, ich habe zwei sehr viel ältere Geschwister. Meine Schwester wird jetzt 31, mein Bruder wird 30 dieses Jahr. Also das ist irgendwie eine große Altersdifferenz. Und schon die waren irgendwie in ihrer Jugend immer sehr engagiert. Und ich komme aus einem christlichen Haushalt und meine Eltern waren noch viel in der Kirche unterwegs. Das heißt, dass irgendwie meine gesamte Familie immer bei so ehrenamtlichen Sachen viel dabei war. Und das nimmt man ja dann irgendwie aus seiner Kindheit so mit. Und ich weiß, ich fand auch immer dieses ganze Schülervertretungsding immer cool. Also ich war nie die, die sich gedacht hat, boah, Klassensprecher, voll die Streber, sondern ich dachte so, hä, das ist mega geil, da kann ich ja, also kann ich ja mitmachen. So. Und ich glaube, für mich hat dann schon immer so ein bisschen der Satz gegolten, der auch in der Feuerwehr zum Beispiel gilt. Der Eintritt ist freiwillig, der Austritt ist freiwillig, mitmachen ist Pflicht. Und ich wollte sehr, sehr gerne mitmachen und deswegen bin ich sehr, sehr gerne freiwillig in diese ganzen Vertretungsstrukturen rein. Weil ich auch eine Schule habe, die immer sehr supportive war und die das sehr unterstützt. Und ja, mir da auch immer viel freie Hand gelassen hat. Also ich habe mal also ein fast 1,5-wöchiges Planspiel zum Demokratieerleben in Schule umgesetzt. War ich 11. Klasse mit einer Freundin aus der 13. Klasse, gab es auch viel, was Verbesserungspotenzial hatte. Und wir mussten uns auch ein bisschen durchbeißen, aber wir haben am Ende des Tages die Verantwortung entgegengebracht bekommen oder das Vertrauen auch. Und ich glaube, dass das so Sachen sind, die mich da einfach sehr geprägt haben, wo ich sage, okay, wenn man lange genug dranbleibt, dann kriegt man das schon hin. Und am Ende des Tages ist mir wichtiger, was langanhaltendes, langfristiges in Schule bewegen zu können, als dass ich nur 9er Abi schreibe. Ich weiß, dass mein Abi besser sein könnte, wenn ich mehr in der Schule wäre. Ich habe gerade immer noch ein sehr gutes Abi, weil mir das Schulsystem auch recht gut entgegenkommt. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses für sich festsetzen, wo setze ich gerade meine Prioritäten. Und es war am Anfang auch ein bisschen schwierig, von diesem Leistungsgedanken wegzukommen. Aber ich glaube, das ist was meiner mentalen Gesundheit am Ende sehr viel besser tut. Das zu tun, was mir Freude bereitet, als ja mich da total fertig zu machen. Und ich kann es trotzdem so gut nachvollziehen, wenn jemand da sitzt und denkt, boah, wenn ich keine 15 Punkte, wenn ich keine 1 geschrieben habe, Weltuntergang. Ich verstehe das sehr, sehr gut, weil es ist der große Alltag und es ist das, worüber man sich irgendwie ganz lange definiert. Und ich glaube aber genau das ist auch das Problem, weil ich auch in meinem Umfeld natürlich viele Leute habe, die sich davon sehr, sehr abhängig machen. Wo ich aber sage, aber das kann es doch nicht sein. Also wieso gehen wir denn zur Schule unter diesem Druck und wieso gehen wir denn zur Schule im Sinne von, ich muss hier leisten, um was wert zu sein. Wieso gehen wir nicht zur Schule, weil wir Bock haben, was zu lernen, weil wir Bock haben, Wissen zu haben, um eine Ausbildung zu machen, um Wissen zu haben, um studieren zu gehen, um Wissen zu haben, um unser Leben zu bestreiten. Sondern warum gehe ich da nur hin, um diese eine Klausur zu schreiben und das Wissen danach komplett zu vergessen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz. Ich habe von zu Hause die Unterstützung, ich habe von meiner Schule die Unterstützung und ich sehe, wie schlecht es anderen geht und ich weiß, dass ich die Kapazitäten habe, da irgendwie mich zu beteiligen und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Bin da sehr gerne freiwillig eingetreten und mache das jetzt noch bis November und dann freue ich mich auch, wenn die SchülerInnenvertretung vorbei ist. Das politische Programm wird, glaube ich, immer ein bisschen weitergehen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nachdem ich bei meiner weiterführenden Schule weggegangen bin, bin ich auf eine Berufsschule. Ich habe da meinen Realschulabschluss nachgeholt und auch mein Fachabi. Und auch bei mir war das ähnlich. Ich habe super viel Offenheit von meinen Lehrkräften bekommen, von meiner Schule, wurde ganz schnell Klassensprecher, dann ganz schnell auch Stufensprecher und bei uns hieß das Bereichssprecher. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, oh Gott, weil wir super viele Bereiche hatten und ich habe auch ganz viel Offenheit bekommen und das ist vielleicht auch in der Tat so ein Grund, wieso ich mich auch heute noch super dafür engagiere. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen auch von Schulen, also für Schulen mal zu hören, hey, wenn ich meinen Schülerinnen in der Schule vertraue und denen zumindest irgendwie ein bisschen Verantwortung gebe, dann hat das vielleicht einen ganz großen Mehrwert für die Schule, für die Zukunft des jeweiligen Schülers, Schülerin. Und das ist super wichtig. Und ich hoffe, dass man dich noch in der Politik irgendwo dann sieht. Ich glaube, das kann noch ganz interessant werden, wenn man einmal irgendwie in so einem Zweig war für so, so viele Menschen. Dann hast du ja auch an dieser Stelle eine große Erfahrung, die super wichtig ist. Bei mir in diesem Podcast hat es Tradition, dass wir mit etwas Schönem enden, auch wenn es jetzt nicht alles schlimm war, aber große Fortschritte machen wir leider noch nicht in unserer Politik, deshalb versuchen wir mit was Schönem zu enden. Welche Botschaft möchtest du Schülerinnen mitgeben, die aktuell von Mobbing betroffen sind?
Ich würde euch mitgeben, dass ihr euch bitte, bitte, bitte nicht davon abhängig macht, was euch andere Leute sagen. Ich glaube, das ist super schwierig und vor allem in der Pubertät ist das mega kompliziert, irgendwie da sein Selbstbild zu finden. Aber ich glaube, genau da muss man sich immer wieder drauf berufen, zu sagen, ich bin nicht, was andere Leute über mich sagen, sondern ich bin ich und ich weiß, was ich kann. Und wenn es in der Schule richtig, richtig scheiße läuft, dann kann ich alle immer nur dazu ermutigen, das ist nicht der einzige Lebensort, den ihr habt. Sucht euch andere Orte und ihr werdet den Ort finden, wo ihr ganz, 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 ganz tolle Leute kennenlernt. Und ob es ein Verein ist, ob es eine Malgruppe ist, ob es ein Chor ist, ob es was auch immer ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was einem am meisten hilft, wenn man die Leute findet, die einem gut tun und die gibt es für jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass es immer Leute gibt, die einen unterstützen. Und falls auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Möglichkeit ist, sich aus der Situation zu entziehen und eine Schule zu wechseln, dann haltet auch ein ganz kleines bisschen am Gedanken fest, dass es ein zeitlich begrenzter Raum ist, den ihr da seid. Und haltet durch und seid euch sicher, ihr seid was wert. Egal wie eure Noten aussehen und egal was andere Leute über euch sagen.
Ich glaube, das ist ein wunderschönes Ende für diese spezielle Folge. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich und hoffe in der Tat, ja, in den nächsten Monaten noch mehr zu lesen, wie unsere Politik mit diesem Thema umgeht und ob es vielleicht Fortschritte gibt. Und freue mich, ja, auch zu sehen, wenn du weiter in der Politik aktiv bleibst. Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir.